Okay, also als allererstes auch bei der 101. Folge gibt es den Justus Memorial Clap. Nicht, dass er uns schimpft.
Das wollen wir ja nicht.
Das wollen wir nicht. Das wollen wir, das wäre ganz. Ja. Recrutention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp. Die sage und schreibe 101. Folge des Recrutention-Podcast oder es ist schlicht und ergreifend die erste Folge, nachdem Mike und ich den Handschlag gemacht haben. Wir machen weiter bis mindestens zur 199., vielleicht sogar 200. Folge. Und da war ich ganz egoistisch, habe gesagt, lass uns das machen. Und apropos Egoismus, das ist ja im Moment tatsächlich ein, oder nicht nur im Moment, eigentlich war es schon seit jeher immer ein großes Thema in der Führung, Ego-Shooter als Chef zu haben. Und spätestens seit dem orangenen Herrn auf der anderen Seite des Ozeans haben wir ein wunderbares Anschauungsobjekt, wie man es eventuell schaffen kann, mit Narzissten klarzukommen. Hattest du das Problem schon mal?
Absolut. Also erstmal auch von mir herzlich willkommen. Und ich glaube, jeder hatte das schon mal, bewusst oder unbewusst. Also früher wusste ich nicht, dass es Narzissten gibt und was die sind. Aber seit ich das weiß, ist mir einiges klar geworden im Nachhinein, ja.
Früher wusste ich nicht, was Narzissten sind, weil ich sowieso der Allerbeste bin.
Ja, wer außer mir, klar.
Genau, ja, also es gibt ja durchaus tatsächlich ganz berühmte Narzissten. Eben, wir sprachen gerade, oder ich sprach in der Anmoderation von dem orangenen Herrn auf der anderen Seite des Ozeans. Aber das ist natürlich keine Erfindung von dem, sondern es gibt wirklich auch ganz berühmte Leute, auch ganz wenig berühmte Leute, durchaus vielleicht im nächsten Umfeld, die tatsächlich nie über Team oder sowas reden oder im Plural reden oder Wertschätzung in den meisten Fällen eher schon mal gehört, mal ein YouTube-Video gesehen, aber nie angewandt und tatsächlich immer im Singular. Ich will, es ist meine Meinung, dass ich will, dass das so und so passiert etc. Das sind Leute, die viel bewegen. Und wer würde dir denn da so einfallen als berühmte Narzissten?
Boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit du in der Historie zurückgehen willst, aber Steve Jobs war, glaube ich, auch ein relativ bekanntes Beispiel tatsächlich. Und wie du sagst, er hat extrem viel bewegt. Genau, das ist ja auch das, worum es in der Folge, also für mich zumindest, auch mal gehen soll. Was können die Gutes tun, aber was können sie auch kaputt machen und beschädigen durch ihre Art, gerade dann in der Führung. Und wenn wir mal kurz uns Steve Jobs anschauen, ich meine, es ist ja unbestritten, ja, dass er Apple extrem groß gemacht hat, bekannt gemacht hat. Mit seinen Ideen, mit seinen Visionen und sich dann auch nicht abbringen lassen hat von dem Weg.
Ja, genau. Also Narzissten haben ja in der Tat einen denkbar schlechten Ruf. Und ich glaube, was wir hier in dieser Folge auch machen wollen, ist tatsächlich nicht nur schlecht über sie zu reden, sondern es gibt in der Tat ein paar Aspekte an ihnen, die sind sehr gut. Allerdings, sie bereiten natürlich anderen, dem Rest des Planeten, manchmal echte Schwierigkeiten. Und darüber wollen wir uns eben auch unterhalten, wie gehen wir denn damit um. Du hast gerade Steve Jobs hervorgehoben, aber was würdest du denn sagen, was sind denn eventuell potenzielle, naja, in Anführungszeichen, Vorteile oder positive Aspekte, die ein Narzisst in ein Unternehmen, in eine Führungsposition mitbringt?
Ja, da tue ich mich als wahrscheinlich Antinarzist, hoffe ich zumindest, relativ schwer, die Frage im positiven Sinne zu beantworten. Aber es ist tatsächlich, dass sie oft visionär sind, dass sie eben durch die Selbsteinschätzung, die sie von sich haben, eben glauben, dass sie eben ja ganz weit oben auf der Evolutionsstufe stehen und ihre Visionen verfolgen. Also dass sie tatsächlich mit Ideen kommen, auch mal sagen, ich habe diese Idee und ich verfolge diese Idee jetzt auch, egal was passiert und egal was mir andere sagen. Ich habe keine Ahnung, ob Thomas Alva Edison ein Narzisst war, aber der hat ja auch extrem viele Rückschläge erlitten und hat sich nicht abbringen lassen von seiner Idee, bis die Glühbirne eben irgendwann funktioniert hat. Und das würde ich sagen, ist ganz bestimmt ein Vorteil, wo viele Menschen irgendwann aufgeben würden und sagen, ja, dann geht's halt nicht. Dass jemand, da musst du vielleicht kein Narzisst sein dazu, aber das ist so eine Eigenschaft, wo ich sagen würde, das kann ein Unternehmen auch nach vorne bringen.
Ja, absolut. Also dieses ausgeprägte Selbstbewusstsein, was die in Anführungszeichen auszeichnet, macht aber oder bewirkt eines, nämlich dass ich als so eine Führungskraft relativ schmerzarm bin, gegen Widerstand mich durchzusetzen. Weil so ungefähr, was kümmert mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt, oder ja, was kümmert den Elefanten, wenn so eine kleine Fliege auf ihm sitzt, so ungefähr. Und ja, Leute auch wie Piëch im Volkswagen-Konzern beispielsweise, ja, die und der Volkswagen-Konzern ist, glaube ich, ein klassisches Beispiel eines extrem komplexen, schwierigen Unternehmens und so einen Tanker. Das ist ja ein Tanker, so ein Konzern, ja, mit einer sechsstelligen Mitarbeiterzahl. Ja, wenn du da mal schnell was entscheiden willst, der Bremsweg so eines Tankers ist jahrelang, bis du irgendeine Veränderung, eine Innovation, neue Produktzyklen etc. Und ja, da braucht es dann eventuell durchaus sehr selbstbewusste Führungspersönlichkeiten, die eventuell gegen die eigenen Regeln oder gegen die Regeln des eigenen Unternehmens sich eventuell durchsetzen und da durch Wände manchmal durchbrechen, oftmals auch ein gutes oder zumindest hohes Niveau auch an Risikobereitschaft haben. Ja, da zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir riskieren es. Ja, also ein anderer ganz berühmter Egomane, der extrem umstritten ist als Persönlichkeit und trotzdem unheimlich viel bewegt hat, also jeder Gegner von ihm sagt es auch, ist Elon Musk. Ja, egal ob, er hat natürlich nicht Raketentechnologie erfunden, er hat nicht das E-Auto erfunden, er hat vieles Ding nicht erfunden, übrigens auch wie Steve Jobs, aber er hat es geschafft, gegen sich mit SpaceX, gegen ein Monster wie die NASA da durchzusetzen, sich da zu positionieren. Ja, er hat sicherlich auch verrückte Ideen, die komplett an die Wand gelaufen sind, und viele fragwürdige Entscheidungen, wie zum Beispiel rund um das Thema X, formerly known as Twitter. Aber Entscheidungsfreude, und meistens sind die Leute auch sehr charismatisch, ja, bewegen sehr, sehr viel.
Genau, ja, wie du sagst, ne? Entscheidungsfreude, ja, auch eine gewisse Risikobereitschaft, oftmals auch ein Innovationsdrang, dass sie sagen, das muss doch anders gehen, das muss doch besser gehen, und das dann eben auch nachverfolgen. Ja, also das ist wohl auch einer der Gründe, warum sie dann eben auf den Führungspositionen landen, weil sie eben Dinge bewegen wollen und das mit aller Macht am Ende.
Und das mit aller Macht, mit allen Mitteln, in der Tat. Und dieses mit allen Mitteln das ist ja genau das, was es für den Rest des Planeten, den Rest der Welt um sie herum so schwierig macht, weil sie dadurch natürlich sehr wenig empathisch wirken.
Ja, genau.
Extrem schwierig auch in der Kommunikation und ja, und wie wir es am Beispiel Donald Trump wieder sehen, also wenn jemand schwer vorhersagbar ist, dann ist es Donald.
Wenn man heute noch Lexika benutzen würde, ich glaube, wenn man eins aufschlägt und da unter ja, wenig Selbstreflexion oder schwer vorhersehbar nachschaut, dann könnte ein Bild von ihm daneben sein.
Absolut, genau,
Es
das
ist
ist auch
tatsächlich
wahr.
so, genau. Das macht es eben für alle anderen schwierig, ja.
Ja, genau. Naja, und genau darüber wollen wir uns eben auch ein bisschen unterhalten. Was sind eigentlich so diese oder Herausforderungen, die wir dann, sagen wir mal, tatsächlich auf Unternehmensebene auch haben, ja, also dass ich eventuell so Menschen da habe, die eben schwierig sind in ihrem Auftritt, die fast schon durch ihre Auftritte, das sehen wir ja auch tatsächlich an Elon Musk, immensen Schaden bewirken können. Ja, dass auf einmal Kunden sagen, so eine Nazi-Schüssel will ich nicht fahren, ja, oder dass Lieferanten beginnen, Abstand zu nehmen, ja, und das ist das, was es natürlich dann im Auftritt schwieriger macht.
Genau, ja, das ist dann eben auch der Außenauftritt. Ja, wenn du sagst, ne, Kunden-Lieferanten-Beziehungen werden belastet, aber auch innerhalb des Unternehmens kann das ja für echte Probleme sorgen. Also wenn, ne, man hat ja dann oft das Verhalten, dass die Leute nicht auf Augenhöhe mit sich selbst sehen, sondern sie oft abwerten oder komplett idealisieren. Also dass sie dann jemanden völlig in den Himmel loben, nur weil er in ihren Augen irgendwas besonders gut macht. Oder dass sie halt vielleicht hervorragende Fachkräfte, aber die komplett missachten ja, beleidigen, na, was ja auch regelmäßig in der internationalen Politik momentan leider passiert, weil die Leute in ihren Augen eben irgendwas nicht so gut machen. Und
Ja,
da.
also das mit dieser Idealisierung, das ist in der Tat ein ganz, ganz interessanter Aspekt und den zumindest, wenn man der Literatur über ihn glauben kann, war das tatsächlich zum Beispiel bei Steve Jobs ein großes Problem. Also je weiter entfernt Menschen von ihm waren, desto mehr tendierten sie zur Idealisierung. Also Menschen, die ihn überhaupt nicht kannten, fanden das Wahnsinn, was der alles bewegt hat und was für ein charismatischer, ein echter Leader, ein Führer im besten Sinne, der weltbewegende Produkte geschaffen hat, der ein Imperium aufgebaut hat. Und je näher Menschen aber ihm gekommen sind, wussten die zum Beispiel um die Sprunghaftigkeit, um dieses zum Teil auch harsche Auftreten, diese sehr, sehr zum Teil beleidigende Art und Weise, mit auch Menschen umzugehen. Und je näher man dieser Person war, umso resilienter musste man in irgendeiner Form werden, damit überhaupt umgehen zu können.
Genau, und das ist das, was ich gerade meinte, auch mit innerbetrieblich. Also ich meine, ne, wenn du gerade ein neues Konzept vorstellst und dein Chef zerreißt das vor der gesamten Mannschaft in der Luft, ohne auf irgendwelche fachlichen Aspekte einzugehen, nur weil ihm das vielleicht nicht in sein eigenes Konzept passt, dann wird das nicht zu einer gesteigerten Motivation beitragen.
Naja, und vor allem sehr schwierig ist es gerade für diese innerste Führungsriege, Ja, also gerade, sagen wir mal angenommen, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin ist also ein ausgesprochen narzisstisches Wesen und dann direkt für dieses Management Board um sie herum, Personalleitung, CIO, CFO, ja, was auch immer dann eben in dieser operativen Führungsebene an Positionen gibt, die dann tatsächlich echt, das sind ja meistens selber auch gestandene Menschen mit Meinungen, mit viel Erfahrung, Wissen etc. und kollidieren also potenziell mit diesem ausgeprägten Charisma des Menschen ganz an der Spitze.
Mhm, genau. Das und auch die Sprunghaftigkeit, die du schon angesprochen hast, dass es eben passieren kann, dass heute die Meinung gilt und morgen kann man sich da schon gar nicht mehr dran erinnern und es gilt was ganz anderes. Genau, und das ist dann ja so diese, auf der einen Seite vielleicht eine geniale Vorreiterrolle, also wirklich jemand, der Ideen hat, vor denen nur so sprudelt, die auch wunderbar verkaufen kann und präsentieren kann. Und auf der anderen Seite eben dann aber intern eine echte Belastung für das Betriebsklima bis ganz runter sein kann.
Ja, also die große Frage, die natürlich für viele da ist, ist, wie gehe ich eigentlich mit solchen Leuten um? Also es gibt sie nicht nur auf Chefinnen-Ebene, sondern natürlich auch in allen Bereichen durch alle Hierarchiestufen hinweg. Die Frage ist eben tatsächlich, wie gehe ich als Individuum um? Das ist das eine. Und natürlich hier im Rahmen auch des Recrutation Podcasts würde ich auch gerne noch mal ein bisschen untersuchen, wie kann man eben auch auf Firmenebene, also weiß ich, ob da die HR-Abteilung oder wer immer da eventuell die richtige Institution innerhalb eines Unternehmens wäre, das sozusagen auch, dass das auch auf Firmenebene unter irgendwie Kontrolle gehalten wird.
Ja, genau. Ja, beides ganz wichtige Themen. Lass uns doch vielleicht mit dem individuellen Umgang mal anfangen. Genau, das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich narzisstische Chefs hatte und es gar nicht wusste. Das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, weil ich konnte damals damit nicht umgehen. Ja, und bin dann auch irgendwann gegangen, weil ich mit diesem Umgang nicht leben wollte und dann eben das Unternehmen auch verlassen habe. Wäre vielleicht ein bisschen anders gewesen oder ich hätte anders damit umgehen können, wenn ich das eben erkannt hätte. Und deswegen glaube ich, ist es bei Tipp 1, wenn jemand da draußen glaubt, das hört sich nach meinem Chef an irgendwie, dass man sich mal mit dem Thema Narzissmus beschäftigt und erstmal ja für sich erkennt, was ist das eigentlich und was bewirkt das auch in der Person. Weil oftmals ist es ja auch, das ist ja nicht so, dass die Gottheiten sind, Menschen mit narzisstischen Zügen und Prägungen, sondern da stecken Unsicherheiten auch dahinter, die dann überspielt werden
ja, durch dieses Verhalten. Ja, und das ist gut, dass du das sagst mit der Unsicherheit. Witzigerweise, heute Vormittag hatte ich gerade ein Coaching mit der Leiterin einer Finanzabteilung. Und das war in ihrem Fall sogar umgekehrt. Und zwar einer ihrer Mitarbeiter war ein absoluter Ego-Shooter. Oder nicht war, sondern ist ein absoluter Ego-Shooter. Und sie ist so eine, die sehr teamorientiert agiert, sehr teamorientiert auch kommuniziert, viel im Plural redet und so weiter. Und sie ist so ein bisschen verzweifelt, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Und da gibt es in der Tat sehr, sehr interessante Methoden, wo man so tatsächlich versuchen kann, so ein bisschen hinter die Fassade von Menschen zu gucken, wo man also Also ich arbeite da sehr gerne mit einem Modell, das habe ich eigentlich aus mir zusammengeklaubt, eigentlich aus der Arbeit von speziell trainierten Polizeieinheiten, den sogenannten Verhandlungsgruppen, die also zum Beispiel mit Entführern oder Ähnliches zu tun haben. Also die von Berufs wegen mit sehr schwierigen Menschen eben umgehen müssen. Und dort ist es, man kennt ja diesen Beruf des Profilers, einer der ersten Schritte ist überhaupt ein Profil zu erarbeiten, festzustellen, wie tickt eigentlich diese Person und warum tickt die Person so, wie sie ist. Und das Erstaunliche ist in der Tat bei solchen ausgeprägten Ego-Shootern oder Narzissten, dass das oftmals in der Tat eine Maske für gewisse Unsicherheiten ist. Da wird also sozusagen ein Potemkinsches Dorf aufgebaut an Glitter und Kraft und Ego etc. Und dahinter steckt eigentlich ganz viel Unsicherheit. Und das ist in der Tat sehr häufig ein erster echter Aha-Effekt, wenn ich merke, dass dieses Ego-Shooting sagt wesentlich mehr über diesen Ego-Shooter aus als über mich. Nicht ich bin die schwache Person, sondern oftmals ist die schwache Person eigentlich die sich hinter dieser harten Schale versteckt. Sehr häufig. Ja. Und in der Tat, das ist dann der erste Schritt auch tatsächlich, dass man beginnen kann, eine gewisse emotionale Distanz zu wahren. Ja, sich also nicht da in diese Abgründe der anderen Person sozusagen hineinziehen zu lassen, sondern den sozusagen einmal da rumshooten lassen, austoben lassen. Jo. Dann Krönchen richten und weiter geht's.
Ja, genau. Also wie du sagst, in diese Machtspiele sich dann gar nicht rein verwickeln lassen, weil man die Strukturen dahinter eben erkannt hat und die Mechanismen erkannt hat und das einfach auch einschätzen kann. Genau. Und dadurch vielleicht auch für sich selber Grenzen setzen kann. Ja, dass man dann eben sagt, ja, bis hier ist es für mich noch okay, aber ab hier existiert eine Grenze und die überschreitest du bitte nicht.
Das ist ein tolles Beispiel mit dem Setzen von Grenzen. Darüber haben wir in der Tat heute Vormittag auch gesprochen. Und zwar gab es vor ein paar Wochen, an diese Szene wirst du dich wahrscheinlich noch erinnern, Wladimir Zelensky sitzt im Weißen Haus auf diesem gelben Schemelchen neben Donald Trump, rundherum die ganzen Hofschranzen und naja und diese arme Sau, Wladimir Zelensky, wurde also zerrupft dort vor millionenfach laufenden Kameras, weil er sich eben nicht dankbar gezeigt hat. Es ging also in dem Moment eigentlich überhaupt nicht um die Sache, Zero, sondern um eine vorgeblich nicht gezeigte Dankbarkeit, was natürlich total absurd war, speziell in dieser Situation. Und genau, selber Stuhl, selber Raum, ein paar Wochen vorher saß genau auf diesem Stuhl Emmanuel Macron. Und Donald Trump hat in der Situation etwas, natürlich nicht so in der harten Art, in der Art und Weise und so, aber es ging auch um die Ukraine, und zwar ging es an dem Nachmittag um das Thema, wie viel die USA geleistet hat. Und hat da wieder mal einen erzählt und so weiter. Und da gab es eine sehr kleine, aber eine tolle Szene des Setzens von Grenzen. Und zwar, was Emmanuel Macron gemacht hat, der hat auf einmal mitten im Satz auf einmal seine Hand auf den Unterarm von Donald Trump gelegt, hat noch etwas Wertschätzendes gesagt und während er die Hand da drauf liegen hat lassen, sagt er zu Donald Trump: "But let me tell you one thing. Europe has paid way more than the United States has invested more money into Ukraine than the United States. Und hat es also geschafft, tatsächlich dort, was Donald Trump am meisten beeindruckt hat, war also in der Tat, da wagt es jemand, da eine echte Grenze zu setzen, wagt es zu widersprechen und was seine ganzen Hofschranzen nie machen würden. Ja, und ich glaube, das ist, oder nicht nur ich glaube, sondern ich weiß es jetzt mittlerweile aus ganz vielen Fällen, dass dieses bewusste Setzen von Grenzen ist ein Mittel, um Respekt zu erzeugen. Ja, bis hierher darfst du und da drinnen hast du nichts zu suchen. Selbst du nicht.
Genau, also ne, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die man sich aber als Mitarbeiter auch erstmal trauen muss, tatsächlich. Ich habe auch so ein ähnliches Beispiel in meinem privaten, persönlichen Umfeld, wo auch ein Chef etwas umsetzen oder durchsetzen wollte, wozu er überhaupt kein Recht hatte. Und die Person, die es betraf, war dann sehr hin und her gerissen zwischen, ja, aber warum? Ich will das nicht und das fühlt sich auch ungerecht an. Und aber das ist doch mein Chef und ich muss mit dem ja auch weiter zusammenarbeiten und mit dem auch weiterhin irgendwie klarkommen. Aber das ist genau das, was du sagst. Wenn man dann diese Grenze setzt und sagt, stopp, hier geht's jetzt so nicht weiter und ich akzeptiere das so nicht, dann erarbeitet man sich deren Respekt wiederum dadurch.
Ja, und es gibt ja eigentlich tatsächlich Punkte, wo du innerlich spürst, jetzt ist es gut. Und wenn du da beginnst, in der Tat spürt man meistens auch in sich eine stärkere Energie. Die Stimme wird eventuell auch etwas bestimmter, ohne jetzt laut zu werden, aber die Stimme wird auf einmal bestimmter. Man wird eventuell, man richtet sich auf mit dem Körper, man wird größer. Und man macht eventuell auch mit der Körpersprache ganz klar, setzt man Signale. Und bereits diese Art und Weise, ein Kontrapunkt zu setzen, wenn der dann auch noch verbunden ist, auf der einen Seite mit Wertschätzung und auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch mit Setzen von inhaltlichen Kontrapunkten, dann wird vielleicht dieses eine Meeting kein Erfolg werden, aber die Folgemeetings, die du mit diesem Chef hast oder diesem Mitarbeiter, die werden üblicherweise dann schon besser. Ja. Außer wir reden wirklich über krankhaftes Verhalten, über, ja, wenn da also wirklich systemische auch Übergriffigkeiten kommen und so weiter, wo eventuell noch viel härtere, stärkere Grenzen gezogen werden müssen. Aber bei, sagen wir mal, normal funktionierenden Narzissten ist dieses Setzen von Grenzen, das verbunden ist mit auch einer gewissen physischen Präsenz, mit einer akustischen Präsenz, mit inhaltlichen Grenzen setzen, üblicherweise bereits etwas sehr Ungewohntes.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Genau, und wir hatten ja vorhin auch noch das Thema, so ein bisschen emotionale Distanz schaffen zu der Person. Da gehört, glaube ich, auch mit dazu, ja, dass man, wenn man schon vom eigenen Chef oder der eigenen Führungskraft keine Wertschätzung erfährt, weil die eben ausgeprägt narzisstische Züge hat, dass man, ja, wenn man beschließt, weiter in dem Bereich arbeiten zu wollen, dass man dann schaut, dass man seine Anerkennung vielleicht außerhalb des Teams oder sogar ganz außerhalb der Firma bezieht oder eben sich innerhalb der Firma auch eine Art Netzwerk aufbaut, ja, wo man regelmäßig sich Feedbacks holt und ja, nicht gegen die Person arbeitet, sondern absolut mit der Person, aber für sich eben Wege findet, damit gut umzugehen und trotzdem irgendwo Anerkennung zu beziehen für die Arbeit.
Ja, absolut. So ein Netzwerk, so ein Unterstützungsnetzwerk. Jetzt hätte ich fast an die anonymen Alkoholiker gedacht, die sich da im Kreis, Stuhlkreis zusammensetzen und so weiter. Ganz so ist es natürlich nicht. Aber ja, so ein Netzwerk, das du hast, also wo eventuell auch Außenstehende oder innerhalb des Unternehmens einem eventuell Ratschläge geben, wie kann man damit umgehen, ja, wie schaffe ich eine gesunde Distanz oder was muss ich gegebenenfalls machen, damit ich eventuell auch Alternativen mir aufbaue. Ja. Unbedingt. Also, und ich denke, damit sind wir auch bereits auf so einer, auf der Unternehmensebene. Weil ich kann natürlich das so etwas tatsächlich auch als Unternehmen fördern, dass es da Netzwerke gibt, die muss man natürlich nicht Antinarzismus-Netzwerk vielleicht nennen, ja, sondern die kann man vielleicht ja, das Management-Netzwerk oder irgendwie so etwas, wo man eben dann über auch Führungsthemen und Kommunikationsthemen, ja, das durchaus fördert und zulässt. Und ich glaube, eine tatsächlich wesentliche Rolle, das haben wir ja auch gesehen in den Fällen von systemischen und systematischen Übergriffen, die auch in Firmen passiert sind, also wo es Übergriffigkeiten von Vorgesetzten gegenüber Mitarbeiterinnen beispielsweise. Ja, und da hat HR tatsächlich eine ganz wesentliche Rolle, tatsächlich, sagen wir mal, Verhalten von Menschen unabhängig ihres Levels zu monitoren, wenn es da zu Auffälligkeiten kam. Oder wenn ich weiß, wenn es also keine Ahnung, eventuell tatsächlich schon mehrere Beschwerden gab über den Geschäftsführer oder den Vorstandsvorsitzenden, ja, dass man dann also hergeht und versucht, also das Verhalten zu monitoren. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, tatsächlich, ist, dass man dann auch beginnt, jemanden aufzubauen, das kann zum Beispiel im Beirat sein oder so, oder irgendjemand, der irgendwie ebenbürtig ist, der also diesem Narzissten Kontra geben kann, dem es erlaubt ist, aus Sicht des Narzissten, da auch Rat geben zu dürfen, den darauf aufmerksam zu machen, dass sein Verhalten ein No-Go ist.
Genau. Der dann mal hingehen kann und sagen kann, du, ich glaube, wir müssen mal wieder in der ruhigen Minute einen Kaffee trinken. Ja, und das wirklich ansprechen kann und dann auch akzeptiert wird als, sagen wir, Sparringspartner.
Genau. Und ich glaube, dass da HR eine wirklich gute Rolle führen kann und ohne es mit dem Finger bereits auf diese eine Person zu zeigen oder so. Aber zum Beispiel so Feedback-Programme oder auch Coaching-Programme, ja, wo man dann Leuten die Möglichkeit gibt, mit einem externen Coach beispielsweise darüber zu sprechen, wie gehe ich als Individuum mit so einem Chef oder mit einem egoistischen Mitarbeiter oder wem auch immer um. Und versuche dabei auch gleichzeitig auch eine gewisse Unternehmenskultur auch zu fördern, ja, wo auch einem Ego-Shooter klar wird, eigentlich bin ich nicht so ganz innerhalb sofern es ihm überhaupt auffällt, nicht innerhalb der Kultur meines Unternehmens.
Ja, genau, ne, dass man wirklich eben, also ja, Unternehmenskultur ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn zum Beispiel einer der Unternehmenswerte ist, wir gehen wertschätzend miteinander um, dann hast du ja eine ganz klare Regel dafür, die für das ganze Unternehmen gilt und wo man dann eben auch die Möglichkeit hat, mit einer narzisstischen Person darüber zu sprechen, ganz konkret und zu sagen, das Beispiel von vorgestern, das war gar nicht wertschätzend und das müssen wir, ne, das muss anders sein.
Ja, absolut, absolut. Naja, also tatsächlich, vielleicht wäre es auch schön, jetzt mal so ein bisschen als eine, die berühmte, der Call to Action am gegen Ende einer Folge. Aber in der Tat, das würde mich tatsächlich sehr interessieren, wenn es eventuell bei unseren zusehenden und zuhörenden Menschen gäbe, die tatsächlich vielleicht sogar noch ganz konkrete Tricks kennen. Wie kann man mit Narzissten auf individueller Ebene umgehen? Oder auch natürlich, wie gehen Unternehmen potenziell um, die solche Themen eventuell tatsächlich innerhalb ihrer eigenen Reihen haben und da vielleicht Mechanismen gefunden haben, wie sie eventuell auf der einen Seite dass diese tollen Aspekte wirklich fördern, nämlich dass es einen jemanden gibt, der also für Innovationen nicht nur steht, sondern sie auch umsetzen kann, vorangehen kann, dass das realisieren kann, wo man also ganz bewusst will, der darf auch mal Regeln brechen und gleichzeitig aber Mechanismen auch hat, wie man das einhegt. Also wenn da jemand von euch irgendwelche Inputs hat, ich wäre total neugierig, das zu erfahren.
Me too. Und ja, Call to Action haben wir, glaube ich.
Ja, da kommt dann jetzt aber gleich der nächste Call to Action, Mike. Sozusagen am Ende der aktuellen Folge ist immer die Frage, was ist denn eigentlich in der nächsten Folge los?
Naja, unserem Grundsatz treu bleibend, dass wir immer eine Folge im Wechsel machen, Retention und Recruiting, brauchen wir eine Recruiting-Folge. Genau, da habe ich jetzt erst gestern wieder eine Diskussion geführt zum Thema Fachkräftemangel, und würde das tatsächlich gerne mal in der Folge besprechen, so in die Richtung, ob der Fachkräftemangel vom Unternehmen eigentlich hausgemacht ist, und was man dagegen tun kann.
Ja, nee, wir haben einfach zu wenig Kinder. So schaut es aus.
Ah, ich nicht.
Ja, du nicht, in der Tat. Also die Zahl der jeweiligen Kinder und der damit heranwachsenden Fachkräfte, die beleuchten wir in der nächsten Folge und darauf freue ich mich, lieber Mike.
Ich mich auch. Und dann, ja, danke für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.